Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder.
Unser Gedächtnis, das ist eine Schatzkammer aller Dinge.
Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.
Schön, dass du mir zuhörst.
Gedächtnisgeflüster.
In der heutigen Folge bin ich selbst zu Gast in meinem Gedächtnisgeflüster. Interviewt werde ich von Andrea Sator, einem Journalisten, Autor und Podcaster aus Wien. In der Episode 52 seines Podcasts Erklär mir die Welt. In diesem Gespräch mit Andreas lernst du mich besser kennen, wenn du magst. Und es ist auch der eine oder andere konkrete Gedächtnistipp zum Mitnehmen dabei. Was mich besonders berührt hat, als ich mir diese Episode damals nach ihrer Veröffentlichung angehört habe, das war und ist die Zusammenfassung am Schluss, wo Andreas, das ist so ein Ritual in seinem Podcast, einen kurzen Überblick gibt, was er persönlich aus diesem Gespräch mitgenommen hat. Ich habe damals ganz spontan zu meinen Kindern gesagt, sollten einmal noch weitere Enkelkinder von mir auf die Welt kommen, die ich dann vielleicht schon verlassen habe. Und sie möchten mehr über mich, ihre Luma, erfahren, dann bitte lasst sie einfach diese Folge von Erklär mir die Welt hören. Denn dann wissen sie, wer ich war und wofür ich mich begeistert habe. Worum geht es ganz allgemein in Erklär mir die Welt? Das ist ein Podcast, mit dem man die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen soll. Das ist der Anspruch, den Andreas hat. Seit seiner Jugend hatte er diesen schrägen Wunsch, er schnipst und es taucht ein unendlich kluger Mensch auf, der ihm jede Frage beantworten kann. Und genau das soll Erklär mir die Welt sein. Jeden Dienstag kommt eine Auskennerin oder ein Auskenner auf einem ganz bestimmten Gebiet zu ihm und erklärt die Welt. Und zwar auf äußerst verständliche Art und Weise, ohne Fachjargon, einfach nur geleitet durch die klugen Fragen von Andreas. Übrigens, man kann da als Hörerin oder Hörer sich bei ihm in einer WhatsApp-Gruppe melden und ihm auch tatsächlich konkrete Fragen schicken. Er gibt nämlich immer eine kleine Notiz aus, hey, morgen oder übermorgen interviewe ich die oder den. Hast du Fragen? Vor kurzem hat dieser Podcast den Ö3 Award als bester Podcast Österreichs, wie ich finde, total zu Recht gewonnen. Ich gratuliere Andreas auch an dieser Stelle nochmals von ganzem Herzen dazu. Den Link zu Erklär mir die Welt stelle ich dir in die Shownotes. Schau dich einfach einmal dort um. Ich bin überzeugt, du findest in der Vielfalt der Themen, ich glaube es sind mittlerweile schon fast 150, die dort behandelt wurden, garantiert eines, in das du hineinkippst. Und nun viel Hörvergnügen und das eine oder andere Aha-Erlebnis in diesem Gedächtnisgeflüster der etwas anderen Art.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über unser Gedächtnis, also wie wir uns Dinge merken oder auch nicht. Und dazu ist Luise Sommer bei mir. Hallo.
Hallo.
Luise, stellst du dich am Anfang bitte kurz vor?
Also ich bin Gedächtnismeisterin. Ich habe einige Titel errungen, zuletzt 2016 in Singapurs Senior World Memory Champion. Das Thema hat meinen Weg gekreuzt, hat mich fasziniert und das ist meine Berufung sozusagen. Ich mache da hier Vorträge auf diesem Gebiet, aber meine ursprüngliche Wahl für meinen Beruf, den ich nach wie vor sehr gerne ausübe, ist, ich bin Pädagogin. Ich unterrichte Englisch, Sport, Persönlichkeitsbildung in meinem 41. Dienstjahr.
Wow.
Immer noch mit Freude, aber mit Ende des Schuljahres dann geht diese Zeit zu Ende.
Heute soll es aber darum gehen, dass du dir ungemein gut Dinge merken kannst, scheinbar, sonst würdest du nicht so viele Titel gewinnen. Warum machst du das oder warum gehst du überhaupt zur Meisterschaft und wie kommt man da rein?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Das Thema ist mir zugefallen oder ich sage, es hat mich gefunden. Ich war immer die vergessliche Luise, als ich vielleicht so in deinem Alter war, auf der Uni, wenn irgendwas liegen geblieben ist. Ich habe ein Vermögen, glaube ich, wirklich liegen gelassen an Regenschirmen, Sonnenbrillen und so weiter. Oder wenn mir jemand was gesagt hat, bring das am nächsten Tag mit. Ach, tut mir leid, ich habe es vergessen und so. Es gab auch zwei Fälle von Demenz in meiner Familie. Also ich habe mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann gehe ich zu einem Vortrag, der in meinem Leben Weichen gestellt hat. Ich lerne diese uralten, antiken Merktechniken kennen. Ich probiere sie aus und merke, sie funktionieren. Und da habe ich Blut geleckt. Und dann hat eines das andere ergeben. Plötzlich lese ich in der Zeitung, es gibt 99 die ersten österreichischen Gedächtnismeisterschaften für junge Leute. Dann habe ich natürlich in der Schule ein paar Freiwillige zusammengefasst. Hey, da trainieren wir, da fahren wir hin. Und es ist uns total gut gegangen. Es gab dann die ersten österreichischen Gedächtnismeisterschaften für Erwachsene und dann haben die gesagt, Frau Professor, jetzt probieren Sie es aber auch. Und dann habe ich das wirklich lieben gelernt. Weißt du, das hat eine eigene Faszination. Wenn du da drinnen sitzt, es ist totenstill, jeder versucht sich mehr Zahlen zu merken in 15 Minuten, mehr Namen und Gesichter, mehr historische Fakten, wer merkt sich mehr random words, nennt man das, also zufällige Wörter. Und das ist einfach so spannend, das kann man nämlich trainieren. Aha. Und man sieht im Training, wie man selber von Tag zu Tag besser wird. Ja, und dann entwickelt das eine Eigendynamik wie jeder Sport. Und du gewinnst Freude daran, dich da mit anderen zu messen. Das habe ich gemacht bis 2004, Manchester, World Memory Championships. Da habe ich so einen Ehrgeiz gehabt, noch einen gewissen Titel zu erreichen. Aber dann hat sich die Sinnfrage gestellt. Weißt du, was bringt mir das, wenn ich mir jetzt Tausende von Binärzahlen merke? Null, nur Nullen und Eins an einer Reihe. Es gibt auch diesen Befehl. Ich hasse den. Und dann habe ich begonnen zu schauen, so, was bringt mir das wirklich im Alltag? Und am meisten, sage ich dir, hat es mir gebracht für das Merken von Namen und Gesichtern. Das liebe ich, weil das ist etwas, das unserem Leben viel mehr Qualität gibt. Und auch im Alltag, meine Alltagsvergesslichkeit hat sich entschieden gebessert. Und ja, ich habe wirklich entdeckt, dass all diese Techniken überhaupt nichts wert sind im Alltag, wenn ich nicht das richtige Maß an Aufmerksamkeit habe. Da steckt das Wort merken drinnen. Das ist das alles Entscheidende, weil, wie gesagt, eine über tausendstellige Zahl in einer Stunde zu memorieren, ja, okay, ist cool. Aber was bringt mir das, wenn ich dann trotzdem nicht mehr weiß, wo ich mein Handy hingelegt habe oder ja, mein Schlüssel ist und so weiter. Ja. Und das ist natürlich das Spannende in unserer jetzigen Zeit.
Ja. Ich möchte dann auch gleich zu den ganzen Alltagsthemen kommen. Mhm. Ich habe sehr viele Fragen bekommen und merke, meine Hörerinnen und Hörer sind genauso vergesslich wie ich. Ja. Sie merken sich sehr wenig. Aber du hast geredet, du hast dir bestimmte Techniken angeeignet, griechische Techniken, ja, hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Gibt's da die paar Tricks oder Techniken, die alle verwenden, die versuchen, sich so viel wie möglich zu merken?
Genau so ist es, Andreas. Es ist diese eine Technik, der man nennt es Loci-Methode. Locus ist der Ort, Loci sind die Orte. Das heißt letztendlich nichts anderes als, ich muss mir zunächst so eine Art Gedächtnispalast einrichten. Das kann jetzt zum Beispiel dein Zimmer hier sein. Und dann, das heißt, ich weiß ganz genau, wo ist der Platz Nummer 1 bis zum Platz Nummer 10, eine Runde machen. Und wenn dieser Gedächtnisraum fixiert ist, und das geht ganz schnell, dann geht es jetzt daran, die Dinge, die ich mir merken möchte, nehmen wir die Disziplin Random Words, die ich schon erwähnt habe, an diesen Plätzen jetzt ganz kreativ, absurd und merkwürdig diese Dinge abzulegen. Aha. Und das funktioniert faszinierend, wenn ich das mit Schülern trainiere oder mit Seminarteilnehmern, die haben alle ein Aha-Erlebnis.
Ja, ich habe das auch mit meinen Mitbewohnern gemacht. Du warst mal im ORF bei der Barbara Stöckel und hast dort mit dem Publikum eine Einkaufsliste versucht, dir zu merken und dem Publikum beizubringen. Und da hast du den Körper aus deinen Palast genommen. Ja. Und vielleicht kannst du uns das kurz beschreiben, wie das funktioniert.
Ja, gerne, gerne. Das ist... So habe ich nämlich selber auch Blut geleckt, sage ich gleich dazu. Das habe ich dann gleich am Anfang immer trainiert. Also, Schritt 1, mein Körper, du nennst es Palast, finde ich wunderschön, ist mein Ablagesystem.
Und wichtig ist, ich gehe von unten nach oben. Das gibt irgendwie mehr Energie als von oben nach unten. Das heißt, ich fange mit den Füßen an, nehme dann die Knie, nehme dann die Oberschenkel als Platz Nummer 3, unsere 4 Buchstaben als Platz Nummer 4 und die 5 Finger gebe ich in die Taille, dann habe ich schon einmal 5 Plätze von unten nach oben. Ja?
Kurz, Mandela, hat deine Geste nicht gesehen, haben 4 Buchstaben Popo.
Richtig, ja, danke. Und jetzt angenommen, es fällt mir als erstes ein, hey, das Toilettenpapier geht aus. Dann ist es das Entscheidende. Ja, nicht an Platz Nummer 4 das jetzt abzulegen, das wäre viel zu normal. Nein, das, was mir als erstes einfällt, kommt auch an die erste Stelle, sprich meine Zehen, meine Füße. Und da müsste jetzt eine ganz spontane, absurde Assoziation kommen. Was wäre deine? Hättest du eine?
Die Rollen in den großen Zeh stecken.
Super, genau. Genau so geht's. Vielleicht auf jeden Zehen eine Rolle. Mhm. Übertreiben. Zack, es ist schon da. Und das nächste weiß ich noch damals, wir hatten Ketchup an den Knien und haben uns vorgestellt, wie du ein Indianer spielen und das Blut rinnt dann hinunter und am Oberschenkel, vielleicht kann das jemand, der das hört, gleich probieren, sich vorzustellen, Katzenfutter. Also so eine sanfte Katze, die da ganz weich schnurrt. Alle Sinne, ganz wichtig, alle Sinne einsetzen. Und so funktioniert das dann und ich sag's ganz ehrlich, es war so lustig, ich habe dann in Wien übernachtet, in einem Hotel. Am nächsten Tag gehe ich so quer durch die Lobby, um zu bezahlen und dann schießt die Hoteldirektorin durch die Halle und sagt, ey, Sie habe ich gestern im Fernsehen gesehen und wissen Sie was, meine Taschentücher, und sie greift so an ihren Busen, da hat mir Taschentücher abgelegt, meine Taschentücher, die sind immer noch hier. Also es hat wirklich funktioniert.
Ja. Das heißt, wenn du dir dann zum Beispiel Binärzahlen oder was auch immer, so ganz komplexe, lange Dinge auswendig lernen musst, machst du das dann immer mit dem gleichen Prinzip?
Ja. Also lass mal die Binärzahlen weg, dass ich schon einen Schritt weiter gehen wir zu den normalen Zahlen. Das ist immer das Prinzip, das, was wir jetzt bereits gehört haben. Ich brauche einen Gedächtnispalast, ich brauche einen Raum, wo ich das einmal ablege. Das heißt, den muss ich schon im Kopf mitbringen zu so einer WM, ganz viele Räume. Und Nummer 2 beim Zahlenmerken, ich brauche Bilder. Denn das Geheimnis wirklich von einem gut funktionierenden Gedächtnis ist einfach, wir müssen wieder lernen, in Bildern zu denken. Ganz bewusst, so wie wir das als Kinder ja sowieso immer gemacht haben. Und das heißt, ich verwandle jede Zahl in ein Bild. Eins ist bei mir zum Beispiel die Kerze, war spontan meine Assoziation, so wie die Engländer ohne Aufstrich, schaut aus wie eine Kerze. 2 ist jetzt so ein Schwan, weil es ausschaut wie ein Schwan. 3 ist der Dreizack vom Neptun. Ja, und das kann jeder in einer ruhigen Minute mit sich selber ausmachen, von 0 bis 9. Das ist der kleine Werkzeugkoffer. Mhm. Wenn ich einmal diese Zahlen habe, kann ich mir jeden PIN-Code zum Beispiel als eine kleine Geschichte mit 4 Bildern vorstellen. Wie gesagt, je absurder, je humorvoller, ganz wichtig, ich sage auch immer noch dazu, je positiver, ich würde niemals meine Zeit vergeuden, indem ich mir irgendeine negative Mord-Totschlag-Geschichte da jetzt hernehme, umso besser. Also und das macht jeder so. Der große Werkzeugkoffer ist dann natürlich 100, mindestens 100 Bilder von 00 bis 99, also zweistellig. Weil sonst dauert das ja ewig, wenn ich da immer nur diese 9 Bilder habe. Also ich habe 100 und die ganz Top-Gedächtnisathleten, die Spitze der Welt, die haben dann ein System, wo sie sich, ich glaube, 3-stellige Zahlen merken, als fixe Bilder schon. Aber das habe ich beschlossen. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu kostbar, dass ich da hier so viel Zeit investiere in dieses Training. Es reicht mir so das, was ich kann. Und es ist ja jetzt so, dass ich bei Gedächtnisweltmeisterschaften oder überhaupt Meisterschaften in der 60-Plus-Kategorie bin. Und da ist die Konkurrenz nicht mehr ganz so groß.
Mhm. Aber ich stelle mir das schon als ziemliche Herausforderung vor, mir zu 100 Zahlen ein Bild zu merken.
Okay, Andreas, das verstehe ich. Aber das musst du dir so vorstellen wie Vokabeln merken. Mhm. Ja, es gibt da ein System. Also ich sage es ganz ehrlich, von 0 bis 20 habe ich so Bilder wie 17, habe ich Udo Jürgens 17 Jahr blondes Haar. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Man könnte auch L17 nehmen, diese blaue Plakette. Mhm. Bei 7 habe ich die 7 Zwerge, bei 11 die Elfen, bei 12 die Wölfe und lauter so Sachen. Ja, dann ist ein System. Das habe ich in meinem ersten Buch auch beschrieben. Das ist nur von den Buchstaben abgeleitet. Also die 30er-Reihe, so fängt jedes Wort, jedes Bild fängt mit einem weichen D an für 30. Ja? Und für 1 brauche ich dann den Konsonanten S. Das heißt, Das Bild für 31, D und der Konsonant S, war für mich spontan eine Dose. Und so geht das bis 100, bis 99 ist die Nonne, NN, 99 ist die Nonne. Und das habe ich mir auf Karten geschrieben. Vorne die Zahl, hinten das Bild. Und das ist wie Vokabel lernen. Sei ehrlich, 100 Vokabeln für einen Englisch-Test, das hat man schon bald einmal gelernt. Und die hat man. Und wenn man sie einmal hat, diese Bilder, die gehen nie mehr weg.
Blöde Frage, was bringt's? Ich schreibe mir alles auf mein Handy auf.
Ja,
warum,
genau.
Warum sollte ich es mir merken?
Richtig. Also, du meinst jetzt zum Beispiel die Zahlen, oder? Oder so Telefonnummern?
Genau, Telefonnummern, was ich tun muss, irgendwas, was ich mir im Kopf. Ich kann ja, ich lagere alles auf Listen auf meinem PC, auf Papier oder auf meinem Handy aus.
Ja. Kurze Gegenfrage. Und wie geht's dir dabei? Hast du das Gefühl, du bist der Herr, der Chef da oben im Hirn und du hast alles unter Kontrolle und du vergisst nichts?
Nein, denn wenn ich das Handy mal nicht bei mir habe, dann bin ich sehr schnell aufgeschmissen.
Okay, ja eben. Wenn du jetzt gesagt hättest, Andreas, das passt für dich so, dann hätte ich gesagt, okay, dann bleib dabei. Ich merke halt, ich habe für mein neues Buch nämlich eine Umfrage gemacht. Hast du das Gefühl, dass seitdem du das Dinge, wie du sagst, also To-Do-Listen, alles zu erinnernde, so aufs Smartphone auslagerst, dass dein Gedächtnis schlechter geworden ist? Und da war 1 Stimme nicht zu und 4 Stimme zu. Und 87% haben, ich stimme zu oder ich stimme völlig zu, gesagt. Das heißt, dieses Gefühl ist da und ich sage, da kann man gegensteuern. Ich kann mir die Dinge auf kreative Art und Weise merken. To-Do-Listen zum Beispiel. Wenn mir einfällt, zum Beispiel, ich gehe spazieren, joggen, wandern und da habe ich ja nichts zum Schreiben oder auch keinen Computer, um was hineinzutippen, dann mache ich das mit der Körperliste, die wir gerade besprochen haben. Es fällt mir als erstes ein, ich muss den und den anrufen morgen unbedingt, dann mache ich mir ein Bild dazu, zwischen den Zehen und wenn mein Handy zwischen den Zehen steckt. Und wenn ich heimkomme, kann ich es abholen. Und, soll ich dir was sagen, selbstverständlich kommt es dann auf ein Post-it. Also ich habe auch genug, ich habe diese Technik Post-its und so herrlich, wenn es dann erledigt ist, das, weißt du, zusammenknüllen und im Papierkorb und es ist getan. Und die Post-its wandern von Tag zu Tag, ich erledige nicht alles, es geht weiter. Ich bin ja selber immer auf der Suche. Aber ich fahre parallel. Weil ich natürlich auch mein Gedächtnis ganz bewusst dadurch trainiere. Ich sage, ich brauche ja nicht Sudokus machen oder Kreuzworträtsel. Ich kann mir ja den Alltag als meine Trainingswiese nehmen. Und immer öfter zu mir selber zu sagen, hey Luise, was merkst du dir? Und dazu habe ich eben diese Werkzeuge, dieses Denken in Bildern. Die Lotzi-Methode ist eine davon. Es gibt dann auch so, dass man sich so Merkgeschichten macht oder sich mit Anfangsbuchstaben Dinge merkt. Also das funktioniert. Auch für Allgemeinwissen. Das ist ja mein Steckenpferd. Deswegen liebe ich ja auch deinen Podcast, weil ich so gerne dazulerne und dann Dinge vielleicht nachher google und dann sage so, und das merke ich mir jetzt.
Ich glaube, du kommst zu spät. Das ist jetzt Folge 52. Die Leute haben alles schon wieder vergessen.
Ja. Aber vielleicht kriegen sie Lust, noch einmal deine Serien anzuhören, deine Sendungen anzuhören und dann ganz bewusst vielleicht von der Zusammenfassung her oder sich nur mal die Zusammenfassung anzuhören. Und dann sagen so, und das merke ich mir jetzt, die wichtigsten Fakten über Mahatma Gandhi oder was ich mir kurz angehört habe, da über Dschihadismus. Also habe ich auch viel dazugelernt.
Aber wie kann man sich das zum Beispiel, keine Ahnung, Dschihadismus ist drum gegangen, das kommt aus Afghanistan, wie die Sowjetunion einmarschiert ist. Wenn man jetzt kein Geschichtevorwissen hat, wie kann man sich, kann jemand dann einen Dschihadi an die Stirn pinnen.
Ja, also nein, da hast du recht, Andreas, das wäre zu banal. Das wäre zu banal. Also bei mir ganz konkret, also sagen wir mal grundsätzlich, es ist immer gut, wenn du eine neue Sache mit einer schon Bekannten verknüpfst. Ich meine, ist ja bei der Lotzi-Methode auch so. Eine neue Sache, das zu Merkende, an einem Platz in deiner Wohnung, den du kennst. Und zum Beispiel das mit 1980 herum in Afghanistan und so, das habe ich schon so ungefähr gewusst, aber nicht so genau. Jetzt habe ich das Buch die Bücher vom Husseini, der Vorname, siehst, geht auch mir so, aber ich glaube, er heißt Khalad Husseini, der Traumsammler oder der Drachenläufer, 1000 strahlende Sonnen, das ist, diese Bücher sind in mich hineingedrungen, die haben mich so berührt und das habe ich jetzt dort verankert, an schon bekannten Wissen. Und das wird mir jetzt immer und ewig bleiben.
Mhm. Das heißt, du versuchst ganz bewusst nachzudenken, wie du das mit etwas, das du schon weißt, ja, kombinieren, verknüpfen, wie das im Zusammenhang steht.
Genau. Das ist, und zwar, wenn das so wie jetzt hier geht, mit so etwas wirklich Logischem, dann sofort das nehmen. Mhm. Wenn das nicht geht, dann mit meiner kreativen Merktechnik. Zum Beispiel, es ist mir einfach wichtig, dass ich so allgemein Wissen wie die 5 bevölkerungsreichsten EU-Staaten verglichen mit den 5 flächenmäßig größten EU-Staaten, zack, in meinen Fingerspitzen habe. Weil eben dieser doppelte Effekt ist. Erstens, ich trainiere meine Kreativität, mein Gedächtnis. Und zweitens, alle müssen immer ihre Handys zücken, um das nachzuschauen. Und ich sage, Smart Brain ist besser als Smartphone. Mhm. Und das versuche ich auch, meinen Schülern weiterzugeben. Also ich sage, möchtest du gerne die wichtigsten, die flächenmäßig größten EU-Staaten gleich so zack, prack wissen?
Ja.
Ja, okay, ganz einfach. Du brauchst dir nur den Eiffelturm in Paris vorstellen und irgendwo da so einen fashionvorherigen spanischen Torero. Hast du, oder? Mhm. Und jetzt hat der plötzlich Lust, in dieses unmögliche Möbelhaus aus Schweden zu gehen. Und ob du es glaubst oder nicht, dort sieht er die deutsche Fußballnationalmannschaft pudelnackert. Alles, was in die Nähe von Erotik kommt, merkt man sich besonders gut, wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Weil, warum sind sie pudelnackert? Weil sie jetzt vorhaben, gleich in eine finnische Sauna zu gehen. Das waren schon die ersten 5 Staaten. Mhm. Der Eiffelturm steht für Frankreich. Also Frankreich, mhm. Der Torero für Spanien, das unmögliche Möbelhaus aus Schweden, wir machen keine Werbung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft, da kannst du entscheiden, Damen- oder Herrenmannschaft.
Damen.
Ja, natürlich. Und wohin gehen sie?
In die Sauna.
In die finnische Sauna. Genau. So, und da sind die 5 flächenmäßig größten EU-Staaten geordnet. Und da, zu solchen Themen, da gibt es keinen logischen Zusammenhang, mache ich mir solche kreativen Merkgeschichten. Mhm. Und das alles zu allen Themen, die mich interessieren.
Und wie tust du mit Namen oder Gesichtern? Mir geht das oft so, dass ich jemanden mal flüchtig kennengelernt habe und dann ein halbes Jahr später in der peinlichen Situation bin. Ui, ich weiß jetzt nicht mehr, wie du heißt.
Ja, genau. Das ist die Top-Priorität bei einer Wunschliste von zum Beispiel Seminarteilnehmern, Vortragsteilnehmern. Was möchte ich in Zukunft viel besser können? Es kommt immer genau das, was du ansprichst. Es ist dieses Thema Namen merken. Das ist aber auch die Königsdisziplin, sage ich dir ganz ehrlich, das ist das Schwierigste. Ich brauche mal zuerst einmal, das ist ganz entscheidend, den Willen. Ich muss mich wirklich fragen, will ich mir den Namen merken? Das ist meine Grundvoraussetzung. Ich mache ja solche verblüffenden Experimente immer, dass ich vor einem Workshop mir 80 Teilnehmer mit ihren Vornamen merke und sie dann alle begrüße. Da will ich mir ja jeden merken, ja? Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann, die zweite Voraussetzung ist diese Aufmerksamkeit, und zwar die ungeteilte. Während der mir seinen Namen sagt, denke ich an überhaupt nichts anderes, weil geteilte Aufmerksamkeit ist halbes Gedächtnis. Es ist einfach so. Und Nummer 3, dann ist eben der Schritt, dieses Denken in Bildern. Also ich mache es jetzt, vorher hatte ich das auch mit Familiennamen gemacht, das lasse ich jetzt, auch mit Datenschutz und so weiter. Vorname und Sie, das ist so diese englische Art, lockere Art, das passt immer gut. Und wenn ich zum Beispiel eine Sandra kennenlerne und die hätte zum Beispiel solche Locken wie du, dann würde ich das Bild für Sandra ist Sand, dann würde ich ihr in ihre schönen Locken ganz so weißen Sand hineinriesen lassen, der dann so glitzert. Oder, keine Ahnung, bei einem Peter, da haben wir als Kinder immer schwarzer Peter gespielt und der Verlierer, ihr auch, weißt du noch? Mhm. Der bekam immer so einen schwarzen Punkt auf die Nase. Also suche ich bei einem Peter irgendwas Schwarzes und wenn er zum Beispiel blond und blaue Augen hat, dann kriegt er den schwarzen Punkt auf die Nase. Er merkt es nicht, weil ich merke mir seinen Namen, dass er der Peter ist.
Ich habe eine Frage von einem Studierenden bekommen, der hat gesagt, er lernt immer so viel für die Prüfung und dann ist es immer weg.
Also wann ist es weg? Hat das für die Prüfung noch?
Da
hat
2 Wochen nach der Prüfung ist es weg.
Ja.
Ich glaube, ich kann es schon beantworten, weil wir schon drüber geredet haben, dass man halt nicht einfach nur so quasi wie eine Vokabelliste lernt, gerade wenn es was Komplexeres ist, sondern versucht, wenn ich jetzt über die Sowjetunion was lerne, dann versuchen, immer ein historisches Vorwissen zu verknüpfen und zu verstehen und nicht einfach auswendig runterzubeten, oder?
Das ist es. Weißt du, es ist dieses Auswendiglernen. Dieses Auswendiglernen, das ist für mich etwas anderes als Merken. Beim Merken, wenn ich mir etwas wirklich merke, dann verknüpfe ich. Bei Auswendiglernen, das ist eine sinnlose Routine irgendwie. Und zum Beispiel, vielleicht hilft diesem Studenten auch, also mir hilft das total, Mindmapping. Das heißt, das wichtigste Wissen wirklich in einer Mindmap, wo das zentrale Thema steht in der Mitte, dann gehen die Hauptäste weg und dann die Nebenäste. Und dann habe ich auf einen Blick das Wichtigste und meinem Gehirn reichen die Schlüsselwörter, die da draufstehen, weil da wird das Wissen aufgesperrt. Ja. Ich habe selber erlebt, für meine DIS damals musste ich Psychologie 1 und Psychologie 2 Prüfungen machen und ich habe nur von zu Hause gelernt, habe ja schon 3 Kinder gehabt und setze mich für Psychologie 2 in den Hörsaal zur Prüfung und fall aus allen Wolken, weil mindestens 60% davon war Wissen von Psychologie 1, aus welchem Grund weiß ich nicht. Und das hatte ich damals mit Mindmaps gelernt und ich war total erstaunt, wie viel noch da war. Und das, glaube ich, hat mich damals gerettet und vielleicht hilft das diesem Studenten auch.
Mhm. Aber es liegt ein bisschen wahrscheinlich auch an der Art und Weise, wie Unterricht oder wie das die Uni funktioniert, weil wenn die Prüfungsfrage ist, bezeichne die 8 Faktoren, die dazu geführt haben und nicht so erklärlogisch, wie das zusammenhängt, dann muss ich es manchmal einfach stupide auswendig lernen.
Aber immer, und da sind diese Techniken so hilfreich, Andreas. Wenn bei solchen Listen, was sind die 8 Faktoren oder so, ja, da einfach schauen, kann ich mit den Anfangsbuchstaben einen Merksatz machen. Ja, also ich habe mir einen Anfangsbuchstaben-Merksatz gemacht, weil ich mir merken wollte, welche Länder in der EU haben noch keinen Euro. Ja, und das sind mit Großbritannien 8 und noch halt eben, ja. Mhm. Und die wollte ich mir merken und da gibt es einen ganz tollen Anfangsbuchstaben-Merksatz und ich habe sie und ich habe es nicht mühselig auswendig lernen müssen. Also wenn solche Dinge sind, dann kreative Merktechniken schauen, vielleicht hat man die eh schon noch von der Schulzeit her. Und das Zweite ist das Thema Mitschreiben in den Vorlesungen. Also Mitschreiben mit der Hand, Handschrift hilft beim Merken. Das ist so. Alles, was ich nur stupide schnell hineinklopfe, ist viel weniger da, als wenn ich schon beim Schreiben sinnerfassend auswähle und mitschreibe.
Kannst du uns noch ein bisschen was zu Aufmerksamkeit, Achtsamkeit erzählen? Weil ich glaube, ein Grund, warum ich mir sehr wenig merke, ist, weil ich auf viel zu vielen Hochzeiten tanze, ganz viel in meinem Kopf habe und dann am Ende des Tages putsch.
Ja. Du sprichst hier ein ganz, ganz wahres Wort aus, Andreas. Und das ist etwas, wo ich überhaupt nicht jetzt über dir stehe und dann so von oben herum einen Rat erteile, sondern das ist genau die Herausforderung, vor der ich auch jeden Tag stehe. Vor der wir alle stehen. Denn wir halten es ja nicht mehr aus, nichts zu tun. Wir, so wie du sagst, so viele Hochzeiten, es hat noch nie so viele Optionen gegeben, zum Beispiel 5 Minuten Wartezeit irgendwo zu füllen. Und das ist aber, unser Gehirn braucht diesen Standby-Modus. Es ist einfach so, ich kann nicht in eine Tasse, die schon voll ist, immer mehr hineinleeren. Ich muss sie auch irgendwann einmal ausleeren. Und da habe ich eben einige Studien gefunden, wie ich dafür mein zweites Buch recherchiert habe. Und da sind mir einige Dinge zugefallen, die wirklich einfach sind. Zum Beispiel diese weiche Aufmerksamkeit, dieses Prinzip, dass es heißt, dass ich wirklich einmal nur da sitze und es aushalte, einfach nur da zu sitzen, mir so ein Bild vorzustellen, jetzt vor mir, und dieses Bild immer größer, größer, größer zu werden lassen, bis dann meine Augen so komisch schon ein bisschen fast schielen und so, ich schaue ins Nornkastel, haben wir als Kinder immer gesagt. Und das versuchen, diesen Zustand so lange wie möglich auszuhalten, da kann ich nichts denken. Und ich habe jetzt auch begonnen, Meditation in ganz, ganz kleinen Dosen in meinen Alltag zu integrieren. Ich schaffe es noch nicht, es in größerem Maße zu machen, aber ich verknüpfe es mit einer Übung in der Früh, die ich sowieso machen muss, wo ich so auf dem Badewannenrand sitze und meine Wirbelsäule irgendwie so in eine bestimmte Lage bringe. Und es ist unglaublich schwer. Also du glaubst nicht, wie schwer es ist, einmal 2-3 Minuten nichts zu denken. Aber ich denke, das wären die ersten Schritte. Wir müssen wirklich lernen, das Gehirn ab und zu bewusst auszuleeren. Und wir sind mitten dabei, in diesem Prozess das zu lernen, in unserem Umgang mit Smartphone. Mich eingeschlossen, meine Schüler eingeschlossen, also wir diskutieren ja darüber. Es gibt ja die spannenden Studien dazu, was die bloße Anwesenheit des Smartphones am Tisch bewirkt, im Vergleich zu, wenn es im Rucksack ist oder in einem anderen Raum. Da mussten die Probanden ganz schwierige Konzentrationstests am Computer machen, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Und es war wirklich spannend zu sehen, diejenigen, die das Smartphone im anderen Raum hatten, haben signifikant besser abgeschnitten als die, die das Smartphone am Tisch hatten. Und zwar egal jetzt, ob es umgedreht war oder offen. Es ist einfach, diese Gehirnkapazität wird abgesaugt von unbewusst. Ich könnte ja nachschauen. Obwohl wir glauben, die volle Aufmerksamkeit dem Gegenüber zu geben, wird Gehirnkapazität abgezogen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Oder wenn wir Freunde treffen und das Handy liegt am Tisch. Das geht nicht. Manchmal denke ich, es ist so wie das Rauchen früher. Wenn man jetzt anschaut, Filme von den 50er Jahren, da wurde ja geraucht auf Teufel komm raus. Bei Tisch, überall. Und dann ist man klüger geworden. Und jetzt haben wir Regeln. Und auch ein Bewusstsein, was Rauchen mit uns macht. Und manchmal kommt es mir vor, wir sind jetzt genau in diesem gleichen Prozess. Und es gibt schon Familien, die Handys dann im Vorraum alle lassen. Es gibt Freunde, die machen so einen Stapel. Wer zieht das erste der Handy, zahlt die nächste Runde. Das ist meine Hoffnung, dass wir das lernen. Und allein deswegen möchte ich schon mindestens 100 Jahre alt werden, um zu sehen, wie das weitergeht.
Danke, Luise. Wir lernen also. Dass so viele von uns so vergesslich sind, hängt damit zusammen, dass es immer mehr Dinge gibt, die uns ablenken. Und wer sich etwas merken möchte, muss aufmerksam sein. Und da ist das Wort merken ja schon drinnen. Das ist das, was ich mir zentral mitnehme aus dieser Folge. Runterkommen, weniger machen, die Dinge, die man macht, dann bewusst machen, auf einen Menschen ein Gespräch einlassen, nicht ständig auf das Handy schauen, sondern das Handy weglegen. Ich lege das, seit Luise da war, immer in ein kleines Kisterl am Eingang meiner Wohnung. Denn das Handy saugt uns Gehirnkapazität ab. Wir denken dann, hey, schreibt mir wer, soll ich auf Instagram schauen und so weiter. Und das führt einfach dazu, dass wir den Tag weniger achtsam und ausgeruht verbringen und uns dann Dinge auch nicht so gut merken, weil wir weniger aufmerksam sind. Und wenn wir etwas mit der Hand ganz bewusst niederschreiben, aufschreiben in der Schule, auf der Uni oder wo auch immer, dann merken wir uns das viel eher, weil es relativ langsam und bewusst passiert. Außerdem ist es wichtig, einen wirklichen Willen zu haben. Wenn es zum Beispiel um Namen geht und da bin ich zum Beispiel eine Katastrophe, dann ist mir das vielleicht schlicht und einfach nicht wichtig genug und ich muss in mich reingehen und mich fragen, hey, will ich mir den Namen dieser Person jetzt merken? Ist es mir das wert und will ich mich auf sie einlassen? Und das ist eine Grundvoraussetzung. Also beim Merken geht es viel um den Mindset und um die Einstellung zum Leben. Und wenn wir uns zum Beispiel Allgemeinwissen merken wollen bei Erklär mir die Welt, dann geht das so auch besser mit diesem Mindset. Also ruhig und aufmerksam hören, darauf einlassen. Wenn man nebenbei liest oder mit dem Handy spielt, ist es klar, dass weniger hängen bleibt. Sich Dinge dann einfach so zu merken, ist bei Allgemeinwissen schwierig. Also das irgendwie auswendig zu lernen, was einfach viel zu viel ist. Und da ist das Wichtigste Geduld. Also man baut nach und nach mehr Wissen auf und hat dann mehr Punkte, wo man weiteres Wissen anknüpfen oder anhängen kann. Mir zum Beispiel mal wer geschrieben und beklagt, dass sie alles wieder vergisst aus dem Podcast. Und wenn man jetzt ein aufmerksamer Mensch ist und der sich Mühe gibt, achtsam durch das Leben zu gehen und dann Podcasts hört und Bücher liest und Gesprächen lauscht und Vorträgen, dann merkt man sich auch mehr und mehr und verknüpft das und baut langsam etwas auf. Das war die heutige Folge.
Erklär mir die Welt. Das war Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder von und mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.